SWR 2 Tandem.
Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Wenn du Berge versetzen willst, dann lauf los. Schau dir nicht den ganzen Koloss an. Gehe einfach den ersten Schritt. Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt, Professorin in Bayreuth. Ihre Schritte sind der Kampf gegen den Rassismus und sehr explizit der Kampf gegen die AfD. Guten Abend, Frau Arndt.
Guten Abend, Herr Wilhelm.
Ihr aktuelles Buch heißt Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Sie nennen dieses Buch eine Intervention und schreiben darin, dass es Ihnen auch nach 1989 peinlich war, Ostdeutsche zu sein. Zitat: Ich wollte einfach nichts mit den Bananen und Nazi-Ossis zu tun haben und deswegen tat ich so, als gehörte ich nicht dazu. Das aber nützte mir gar nichts. Das ist Ihr Zitat. Was tun Sie denn heute für Dinge, die ostdeutsch sind, die sich ostdeutsch anfühlen?
Also es fühlt sich halt sehr ostdeutsch an, dass Westdeutsche in bestimmten Räumen einfach eine Vorstellung davon haben, wie Ostdeutschland tickt und was Ostdeutsche mögen. Das ist so eine Schublade, die macht man auf, und wenn die auf ist, glauben eben oft Westdeutsche, ich kenne die Person, weil sie ostdeutsch ist und ich habe alle Informationen, und die Individualität geht dabei verloren. Und für mich war es dadurch, dass ich in London studierte gleich 1991 und dann später auch in Frankfurt am Main und in Bayern arbeitete an Universitäten, sehr leicht, so zu tun, als wäre ich keine Ostdeutsche. Aber ich habe festgestellt, diese ganzen Stereotypenerzählungen, auch die abwertenden Erzählungen, die haben trotzdem was in mir ausgelöst. So eine Mischung zwischen Fremdschämen und Empörung, weil so sind wir ja nicht. Und tatsächlich ist natürlich Ostdeutschland unglaublich heterogen und auch zerstritten, aber auch gibt es andererseits Linien, die viele Ostdeutsche verbinden. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, so ein bisschen, um mir mein Ostdeutschsein zurückzuholen, aber um auch zu sagen, Ostdeutschsein, das ist eine westdeutsche Erfindung, eine westdeutsche Erzählung. Und diese tut wirklich dem gemeinschaftlichen Deutschland nicht gut, sondern ganz im Gegenteil, sie schadet ihm, weil sie der AfD nutzt.
Aber ich muss mal nachfragen, es gibt Westdeutsche, die sagen, ich kenne den Jürgen Schmitz aus Magdeburg, den müssten Sie auch kennen, weil der auch Ostdeutscher ist?
Ach so, nein, ich meinte das anders. Also es gibt immer so, das ist bei allen Diskriminierungssachen so, ne? Das sagt sich, eine schwarze Person steht für alle schwarze Personen. Man glaubt eben zu wissen, wie schwarze Personen ticken. Und so ein bisschen ist es auch so, wenn Westdeutsche über Ostdeutsche nachdenken, dann haben die gleich bestimmte Stereotype im Kopf. Ne? Also die sind im Diktatur geschädigt oder demokratiefern oder die tragen komische Klamotten. Sowas war ja insbesondere in den 90er Jahren so auch schnell eine Erzählung. Sowas meinte ich. Also dass die Individualität hinter so einer kollektiven Zuschreibung verloren geht.
Über Ihr Aufwachsen in der DDR, was Sie politisiert hat und welche Rolle Ihr Walkman in der Nacht der Maueröffnung gespielt hat, darüber sprechen wir mit Susan Arndt. Susan Arndt ist zu Gast in SWR 2 Tandem, Professorin für englische Literaturwissenschaften an der Universität Bayreuth. Frau Arndt, wir haben schon Ihr Buch angesprochen, Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Sie beschreiben darin Ihre Prägung, Ihr Aufwachsen in der DDR. Sie sagen, Sie sind aufgewachsen mitten in Repression und Gewalt. Wie müssen wir uns diese Kindheit vorstellen?
Also ich bin in einem sehr opportunistischen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern waren nicht überzeugt davon, was die SED-Diktatur vertrat. Aber sie hatten einen ganz klaren Modus: Je weniger Wahrheit wir nach außen tragen, umso sicherer kommen wir hier durchs Leben und können auch friedlich sozusagen an dieser Gesellschaft teilhaben. Das funktionierte aber natürlich nicht, weil ich immer wieder auch Situationen begegnete, in denen dass der reine Opportunismus gar nicht ausreichte, um wirklich sicher zu sein. Aber wenn wir natürlich über Unsicherheit sprechen in der DDR, dann reden wir jetzt nicht über Nordkorea und kollektive Gefangennahme, aber Repressionen waren trotzdem anwesend. Ich kannte eine Person in unserem Haus, der wollte nicht arbeiten gehen und wurde dafür regelmäßig eingesperrt, und zwar über so einen asozialen Paragraphen, der tatsächlich aus dem Nationalsozialismus tradiert war. Oder ich habe mal einfach auch erzählt, dass wir Westfernsehen gucken, dann wurden meine Eltern einbestellt oder so. Und deswegen habe ich dann sehr früh trotzdem verstanden, okay, ich mache das jetzt, ich lüge. Ich sage nicht, was ich denke, und ich versuche mich zu arrangieren, weil ich irgendwie Lust darauf habe, ein bequemes Leben zu führen. Und das ist natürlich nichts, worauf ich heute stolz sein kann.
Ist Ihnen das schwer gefallen? Oder ich frage es anders, wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Also Ich glaube, sehr schwer ist es mir als kleines Kind gefallen, weil so eine Anstiftung zum Lügen und zu sehen, dass Eltern lügen und gleichzeitig aber auch, also dass Eltern das verurteilen, zum einen, wenn man im privaten Raum lügt, also dann wurde ich immer geschlagen, also wenn ich über irgendwas gelogen habe, etwa, dass ich mein Zimmer nicht ordentlich aufgeräumt habe und stattdessen die Sachen einfach nur in der Ecke versteckt habe, dann wurde ich fürs Lügen bestraft von meiner Mutter und wurde dafür auch geschlagen. Und gleichzeitig haben meine Eltern mir halt erzählt, du darfst das nicht sagen. Also eine Aufforderung zum Lügen. Mhm. Und das hat mich super verwirrt als kleines Kind. Dann, glaube ich, konnte ich mich damit ganz gut arrangieren. Aber als ich jugendlich wurde und einfach auch coole Leute kennengelernt habe, Punks, Hip-Hop-Künstler in Magdeburg, da wurde ich dann richtig sauer auf meine Eltern und habe gedacht, nee, das ist nicht der Weg, wie ich durchs Leben gehen will. Ich möchte meine Meinung sagen, egal. Das war so ein bisschen diese Rebellion, egal was das für mich für Konsequenzen hat. Und das sozusagen, das war aber auch nicht von einem Tag zum anderen, sondern das war dann auch ein Kampf, den ich dann anfing, mit mir selbst zu führen.
Sie schreiben, vom ersten Tag meines Lebens an war es erklärtes Ziel meiner Eltern, mich zu einer attraktiven Ehefrau und beflissenen Mutter zu erziehen. Wie erfolgreich waren denn Ihre Eltern denn mit beflissen? War ja da nicht viel, so wie es klingt.
Ja, also das war sehr stark das Erziehungsmodell, das meine Eltern selber genossen hatten. Die Eltern meiner Eltern waren nationalsozialistisch und zwar überzeugt. Und ich glaube, Johanna Harras Erziehungskonzept stand sowohl bei meinen Großeltern als auch bei meinen Eltern sehr hoch im Kurs. Das heißt, alles, was ich tat, wollte, wünschte, wurde immer daran gemessen, kommt da am Ende eine Frau heraus, die sozusagen Mutterschaft und Ehefrau sein ganz prioritär behandelt und ganz nach oben in diese Wünsche, was will ich mit meinem Leben anfangen, setzt. Und das ist nicht gelungen. Also alles, was mich bewegte oder interessierte als Kind, ging eigentlich völlig raus aus konventionellen, so muss ein Mädchen sein, muss dann. Also es war auch immer ein harter Kampf für mich, da auch mich gegen meine Mutter durchsetzen zu wollen und bin dafür eben auch sehr heftig bestraft worden. Und das zog sich durch kleine und große Entscheidungen. Also zum Beispiel durfte ich dann nicht auf eine andere Schule gehen. Also in meiner ersten bis zur 10. Klasse waren ja alle zusammen und ich hatte so auch Angebote, dann eben auf so Schulen zu gehen, Russischschule, Mathe-Schule. Das haben immer meine Eltern abgelehnt mit dem Argument, das brauchst du ja nicht als Mutter und Ehefrau, ne? Und du brauchst auch nicht zu studieren, weil ne, das ist ja ganz klar, das ist die Priorität, du wirst Mutter und Ehefrau und wozu musst du denn dann vorher noch 5 Jahre studieren? Also es war ein sehr harter Kampf für mich, da meinen Weg zu gehen und mich auch aus diesen zugeschriebenen Frauenrollen zu befreien.
Also Klugheit war in Ihrer Familie kein Wert für ein Mädchen. Sie waren aber klug, Sie hatten diese Möglichkeiten. Wie sind denn Ihre Eltern am Ende damit umgegangen?
Das war auch eine schöne Reise eigentlich. Also ich kann mich erinnern, so meine ersten Erinnerungen auch an meinen Großvater und an meine Eltern sind, ich hatte halt zwei Cousins, mit denen wir zusammen lebten, in dem gleichen Haus. Und es ärgerte meinen Großvater, wenn ich was wusste, was mein Cousin nicht wusste. Das hat sein Weltbild sowas von zerstört. Und er hat auch sehr stark versucht, mich dann immer zu verunsichern. Ne? Also er hat zum Beispiel mal, dann haben wir ZDF geschaut und dann liefen da die Mainzelmännchen. Und mein Cousin hatte sehr starke Kontakte nach Westdeutschland, der hatte auch die Mainzelmännchen zu Hause und kannte da folglich deren Namen. Ich hatte die nicht. Und dann fragte mein Großvater, wie heißen die denn? Mein Cousin guckte mich an, ich sagte, ich weiß es nicht, mein Cousin zählte alle Namen auf und dann sagte mein Großvater, siehst du, und deswegen sage ich ja immer, dass Jungs klüger sind als Mädchen. Das ist so meine früheste Erinnerung, da war ich 5. Also das hat sich aber so eingebrannt, weil ich das so ungerecht fand. Ne? Und ich wollte dann halt sehr viel lesen als Kind und meine Eltern fanden das erstmal verstörend. So, ne? Also das ist ja, du hast zu viel Fantasie und du verbringst deine Zeit falsch und geh mal lieber an die frische Luft. Aber irgendwann war es dann so, dass meine Eltern tatsächlich auch Stolz entwickelt haben und sagten, wow, da ist ja doch eine interessante Person dahinter und mir dann auch mehr Freiräume gegeben haben, jedenfalls das Lesen nicht mehr verboten haben. Und was für mich so eine richtig tolle Erfahrung ist, als ich dann 1990 nach London ging, um zu studieren, haben mich meine Eltern 100% unterstützt, weil sie dann irgendwie auch richtig stolz auf mich waren und erkannten, was die da uns die ganze Zeit erzählt hat, das ist doch ihr Weg und den wollen wir jetzt unterstützen.
Sie haben am Anfang erzählt, dass Sie auch geschlagen worden sind als Kind. Also es setzt dann einen Entwicklungsprozess ein. Ihre Eltern gehen einen Weg.
Ja, ich glaube, ich habe meine Eltern natürlich auch ein Stück weit überfordert. Also wie gesagt, so eine Johanna Harrer-Vorstellung.
Johanna Harras ist eine Autorin, die sich mit Kindererziehung beschäftigt hat.
Im Nationalsozialismus. Mhm. Und der es sehr stark darum ging, Kinder zu bestrafen und insbesondere auch Emotionalität bei Kindern zu bestrafen. Also Sachen zu akzeptieren, durch eine harte Hand, eben durch Gewalt auch Kinder so zu normieren, dass sie funktionieren. Und ich glaube, diese ganze Generation, wie meine Eltern in den 30er Jahren geboren, die sind sehr stark dadurch geprägt, keine Gefühle zu zeigen. Also mein Vater hat immer dieses rassistische Wort, also Indianer kennen keinen Schmerz, auch benutzt, wenn ich geweint habe oder so. Und meine Mutter hat mich auch bestraft, flennen nicht, heulen nicht. Das war kein Wert, Emotionen zu zeigen, sondern ganz, ganz im Gegenteil.
Der DDR ging es schon nicht mehr so gut, als Sie dann als Jugendliche ein politisches Bewusstsein entwickelt haben. Wie ernst haben Sie denn die sozialistischen Parolen Ihrer Kindheit genommen?
Also, ich glaube, einiges davon habe ich sehr ernst genommen. Ich glaubte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an das, was der wissenschaftlich fundierte Kommunismus uns erzählte. Also es gäbe, und das wurde ja an Darwin angelehnt, Surviving of the Fittest, also das Niedere entwickelt sich zum Höheren im Tier- und Pflanzenreich, aber eben auch in, das hat sozusagen der wissenschaftliche Kommunismus gemacht, auch in Gesellschaftskontexten. Und das wurde sehr plausibel erzählt. Also erst hatten wir die U-Gesellschaft, Feudalgesellschaft, und Kapitalismus wird und muss abgelöst werden vom Kommunismus. Und das war etwas, was ich erstmal wirklich geglaubt habe, weil ich dachte, ist ja eigentlich toll, wenn alle gleich sind. So, und dann, bis sich das aber komplett mit diesem real existierenden Sozialismus, der eigentlich ja nicht alle gleich behandelt hat. Es gab extrem viel Ungleichheit. Menschen wurden random bestraft für kleinste Meinungsäußerungen. Menschen hatten auch nicht ökonomisch gesehen Gleichheit oder lebten nicht auf gleichem Niveau. Das biss sich immer so ein bisschen, aber ich brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass dieses ganze theoretische Konzept, dass der Kommunismus die logische Folge sämtlicher gesellschaftlicher Entwicklungen sein kann, bis ich das begriffen habe.
Was hat es mit Ihnen gemacht, als Sie es verstanden haben?
Ich war schon sehr erschrocken einerseits und beschämt, dass ich das so hingenommen habe, weil daraus leitete sich auch ab. Also ich habe zum Beispiel dann noch im Studium, wurden wir, egal welches Studium man hatte, eben auch im wissenschaftlichen Kommunismus ausgebildet und hatten eine Hausarbeit geschrieben über die neue Armut in der Bundesrepublik und hatte immer noch so ein bisschen dieses Überlegenheitsgefühl. Meine Güte, wie die mit ihren Armen umgehen. Ne? Und als ich dann diese Arbeit so 2 Jahre später las, da war ich super erschrocken von mir und dachte, oh mein Gott, Hauptsache, die liest mal niemand, weil ich verstand vielmehr auch verstanden habe, dass ja eine Diktatur des Proletariats, die gleichzeitig behauptet, demokratisch zu sein, ganz schön verwirrend ist, weil ja klar war, niemand wählte eigentlich freiwillig. Also das war ja immer so auch geregelt, dass wer allein schon hinter die Wahlurne ging, um seine Kreuze zu setzen, lief also schon in Gefahr, sanktioniert zu werden. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn man Leute dazu zwingt, an dieses System zu glauben, dann ist da einfach so ein grundlegender Fehler drin, dass es gar nicht funktionieren kann, und ich will das nicht mehr als Vision haben. So, gleichzeitig blieb ich aber, da hat mich, glaube ich, der Osten stark geprägt, auch sehr kapitalismuskritisch. Und da in diesem Spannungsfeld habe ich versucht, mich dann auch in den Jahren nach 89 zu politisieren und auszuleben.
Dass es Widerspruch gegen Ihr Buch geben wird, das hat Susan Arndt zu Gast in Tandem sicher einkalkuliert, sonst hätte sie dem Buch nicht diesen Titel gegeben. Zitat: Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Frau Arndt, war erst der Titel da oder erst dieses Gefühl?
Erst war das Gefühl da. Also es war eher so ein Gefühl, empört euch, bewegt euch, regt euch doch bitte jetzt mal mehr über die AfD als über den Genderstern auf. Das kann doch nicht wahr sein. So, das war das Gefühl, dass ich dachte, so, dieses Buch möchte ich jetzt schreiben. Gleichzeitig auch dieses Gefühl, nein, es bringt uns überhaupt nicht weiter, wenn ihr aus dem Westen jetzt so tut, als wäre die AfD allein ein ostdeutsches Problem. Weil erstens, diese Arroganz gegenüber dem Osten, das ist ja das, was den Osten frustriert und was die AfD manipulativ zu nutzen weiß. Und zweitens, zu sagen, dass die AfD sei ein ostdeutscher Sonderweg und kriegt das mal da drüben im Osten im Griff, vernebelt völlig, das, was eigentlich getan werden muss. Nämlich sich ganz klar bewusst zu machen, die AfD ist eine rassistische, faschistische Partei, die ganz bewusst an den Nationalsozialismus anschließt, an den völkischen Rassismus des 20. und 19. Jahrhunderts. Und dass wir darüber reden müssen und dass wir nur darüber wirklich auch an die Substanz der AfD kommen. Das war so der Impetus und daraus leitete sich für mich ab. Ich will gar nicht nur über die AfD reden und die, die mit ihr sympathisieren, sondern ich will vor allem einen Appell an die Mitte der Gesellschaft ausrichten und sagen, bewegt euch, hört auf, euch zu verstreiten, ihr müsst den Genderstern nicht benutzen, aber lass mich ihn benutzen, weil wir müssen in der Mitte der Gesellschaft zusammenhalten und ganz klare Brandmauern zur AfD setzen, damit klar wird, dass da ist ein Graben und wenn du darüber gehst, dann bist du jemand, der eine faschistische Partei unterstützt. Und das war sozusagen der Antrieb, aber gleichzeitig doch das Ostdeutschsein zu retten und zu sagen, meine Güte, es sind 70%, die AfD nicht wählen. Und im Westen wird sie auch gewählt. Also auch da nochmal mein Ostdeutschsein zu verteidigen gegen so einfache Erzählungen.
Mit welchen Reaktionen haben Sie gerechnet?
Also ich habe ja auch in den letzten Jahren Bücher zu Sexismus und Rassismus veröffentlicht und ich bekomme fast täglich wirklich sehr unangenehme Mails, die mich beschimpfen, die sagen, ich habe keine Ahnung, ich sei super doof, ich soll mal zum Psychologen gehen und einschließlich Morddrohungen von Leuten, die empört sind über meine Auseinandersetzung mit Diskriminierung. Was ich gerade jetzt interessanterweise im Kontext des neuen Buches zeigte, verwirrt mich trotzdem jetzt nochmal aufs Neue, das kannte ich so nicht, dass mir jetzt Leute schreiben und sagen, mit ihrem Buch machen sie die AfD groß, weil wir sind alle so genervt von ihrem Kulturkampf und deswegen machen sie die AfD stark, weil sie die Gesellschaft zerreißen. Und dann sage ich halt einfach, natürlich meine Antwort ist in der Regel sehr pauschal, dass ich sage, also nee, also Teilung der Gesellschaft, das ist das Kerngeschäft von Rassismus, von Sexismus und von allen Vorstellungen, die die AfD vertritt und in die Gesellschaft trägt. Ne? Aber eine ganz kuriose Mail war tatsächlich sogar eine Person, die mir schrieb, ich komme aus Fürth, ich bin AfD-Sympathisant und ich verstehe nicht, wie Sie als Ostdeutsche gegen die AfD sein können. Das fand ich schon kurios, weil die westdeutsche Person ja offensichtlich mit der AfD sympathisiert und trotzdem irgendwie glaubt, das sei ein ostdeutsches Phänomen oder so.
Lässt sich denn das Echo insgesamt so grob Ost und West zuordnen, was da so kommt?
Ja, meist schreiben die Leute tatsächlich auch einen Ort mit dazu. Das finde ich ganz interessant und ich bekomme tatsächlich viel mehr wütende Post, interessanterweise, aus westlichen Bundesländern. Von Personen, die auch so eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft kommen, LehrerInnen oder auch Angestellte, die das oft auch dann so schreiben. Und da ist sehr oft dann auch diese Ebene dabei, wo man dann auch hört, ja, wir haben euch im 89 zu verwöhnt. Also das kommt oft, wo sie sich sozusagen über meinen Kampf gegen Diskriminierung empören, auch gleichzeitig noch so eine Empörung dazu, was suchst du eigentlich als Ostdeutsche in meinen Debattenraum? So, also das wird nicht selten verschränkt. Ich bekomme auch Drohungen, das sind dann wirklich eher diese Drohungen, diese Morddrohungen, diese Gewaltandrohungen von Ostdeutschen, die vielleicht dann irgendwie auch was gelesen haben in der Tageszeitung oder so. Aber ich muss sagen, der größte Zuspruch, den ich bekomme, wo ich dann einfach mal, wo Leute mir schreiben, finde ich toll, Dankeschön, Dankeschön. Das sind auch Ostdeutsche vor allem, die sich bedanken, dass das eben sozusagen auch von ihren Schultern genommen wird oder dass Ostdeutsche so krass ins Visier gestellt werden.
Sie wollten das Buch auf jeden Fall unter Ihrem eigenen Namen schreiben?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich lasse mir von der AfD weder mein Ostdeutsch sein, noch meine Revolution nehmen, noch lasse ich mir von der AfD Angst machen. Das ist mir ganz wichtig. Ich erlebe immer wieder, dass gerade auch in Bayern, wo ich arbeite oder so, die Leute sagen, meine Güte, bist du mutig. Aber ich finde, die Freiheit in der Freiheit zu verraten, das ist wirklich was sehr Gravierendes. Und ich finde es nicht mutig für in der Gesellschaft, in der man die Meinung sagen kann, das nicht zu tun. Und das ärgert mich häufig, dass Leute denken, wenn sie nichts tun, dann seien sie die Mitte. Und wenn ich mich über Diskriminierung empöre, dann kann ich gar nicht mehr dazugehören. Und ich sage immer, wer nichts tut in diesen wirklich krassen, gefährlichen Zeiten, der handelt auch politisch, weil nämlich an dem Status quo dadurch festgehalten werden kann.
Sie schreiben in diesem Buch über Ihr Aufwachsen. Sie schreiben über Rassismus. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Das ist eines Ihrer Lebens- und großen Arbeitsthemen auch. Sie schreiben auch über die Gründe für den Erfolg der AfD. Mhm. Worauf kommt es Ihnen denn im Kern an? Was ist der Kern der ganzen Sache?
Ja, der Kern der Sache ist tatsächlich, dass ich sagen möchte, die Wahlen jetzt in diesem Jahr, die Europawahl, die Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, die werden nicht erst an den Wahlurnen entschieden und nicht von denen, die die AfD wählen. Diese Wahlen werden vorher entschieden. In den Debatten, die wir bis dahin geführt haben werden und in jeder Person, die wir gewinnen können, zurückgewinnen können, indem wir ganz klar aufhören, eben uns innerhalb sozusagen der Mitte der Gesellschaft zu zerstreiten. Wenn ein Merz sozusagen regelmäßig die Grünen oder die SPD basht.
Friedrich Merz, CDU,
genau, basht und kritisiert und sagt, dass die Regierung unfähig sei, dann spielt das der AfD in die Hände. Ich erwarte jetzt von den großen Parteien wie der CDU eben tatsächlich auch eine Unterstützung der anderen demokratischen Parteien und umgekehrt. Und ich glaube auch, dass es sehr gefährlich ist, wenn CDU, CSU, FDP, aber eben auch die SPD versuchen, der AfD dadurch Wahlstimmen abzuringen, indem sie deren Inhalte jetzt sozusagen tragen. Also in Bayern, an den Universitäten und Schulen ist es jetzt per Regierungserlass von Söder, CSU-Ministerpräsident in Bayern, verboten, den geschlechtergerechte Sprache zu benutzen. Ich glaube nicht, dass das die AfD schwächt. Ich glaube, es gibt allen recht, die sagen, sage ich doch. Ne? Das sagt die AfD ja noch viel klarer. Also wähle ich doch das Original und nicht die Kopie. Also das ist mein Appell in die Mitte der Gesellschaft. Nehmt euch zusammen, macht Kompromisse, haltet zusammen, bewegt euch, kehrt vor euren eigenen Türen. Jede Person kann es machen und bezieht Position dazu, was wollen wir, eine faschistische Zukunft für Deutschland oder nicht?
Wenn wir uns die AfD etwas genauer angucken, die ist 2013 in Oberursel bei Frankfurt gegründet worden, also im tiefen Westen, als sogenannte Professorenpartei, deren Hauptthema war am Anfang die Euro-Rettungspolitik. Die haben die Gründe abgelehnt. Wie haben Sie die AfD damals wahrgenommen?
Also sie hat mir von Anfang an Angst gemacht, weil es eben anders, als wir das vielleicht vorher auch bei rechtsextremen Parteien gesehen hatten, eben so ein breites Bündnis im bürgerlichen Milieu mit sehr viel einerseits Finanzierungsmöglichkeiten, aber andererseits auch intellektuellem Potenzial angetreten ist. Und relativ schnell zur Sache ging, muss ich sagen. Also auch sich gar nicht mehr so verblümte hinter, ne? Dann, also das war so die Idee, die Euro-Rettung und gegen die EU. Aber sofort klangen diese krass völkisch-nationalistischen Töne an, die sehr direkt an auch diese Debatte, die wir ja auch Anfang der 2010er Jahre geführt haben, um Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, da wurde ja ganz mit wirklich nationalsozialistischem Jargon davon gesprochen, dass Deutschland weiß und christlich sein muss und dass man ganz klar sozusagen Menschen, die als Migranten, also schwarze People of Color, jüdische Menschen ausgrenzen muss. Und dass die AfD relativ schnell das auch salonfähig gemacht hat und dass es da nicht mehr einzelne Sarrazins waren, sondern eine ganz große Aufmerksamkeit erregte in den Medien, die ganz schnell dann auch diese Hetze gegen Geflüchtete, gegen Migrantinnen groß machte und immer wieder AfD-Position zitierte und ausstrahlte und ganz viel Sendezeit hingab. Und das war so ein Domino-Effekt wie so ein Schneeball-Effekt. Der Schneeball wurde immer größer, der Zuspruch wurde immer größer und das hat mir dann wirklich Angst gemacht, dann auch zu sehen, dass sehr schnell die noch etwas liberaleren Kräfte wie Frauke Petry oder so dann auch aus der Partei rausgingen oder rausgedrängt wurden und der rechtsextreme Flügel um Höcke immer stärker wurde auch.
Als am 9. November 1989 der Fall der Berliner Mauer beginnt, da sitzt die Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt, heute zu Gast in SWR2 Tandem, als Studentin in Berlin in der Bibliothek. Und zwar nur ein paar hundert Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Beim Hinausgehen setzt sie sich ihren Walkman auf und fährt zu ihren Eltern nach Magdeburg. Sie haben, Frau Arndt, mit einem Produkt des Klassenfeindes auf den Ohren diesen historischen Moment gewissermaßen überhört?
Ja, da muss man dazu sagen, also das war schon der Hammer, so einen Walkman im Osten zu haben. Also der hat 800 Ostmark gekostet. Das war schon mal das 2-Monats-Gehälter meiner Mutter. Und ich habe wirklich hart gearbeitet, um mir den zu kaufen, auch gegen den Protest meiner Eltern. Und das war mein Ein und Alles. Also, dass ich da so als 80s Girl dann durch den Osten laufen konnte. Und an dem Abend, genau, fuhr ich nach Magdeburg am 9. November, weil ich am 10. November Geburtstag habe und eine Riesenparty war geplant in Magdeburg, in einem Magdeburger Jugendclub. Und ich hatte natürlich auch meine ganzen Berliner Freundinnen eingeladen, setzte mir also, blieb bis 21 Uhr in der Bibliothek, setzte mir meinen Kopfhörer auf, ging nach Berlin-Schöneweide, setzte mich in den Zug nach Magdeburg, der fuhr 3 Stunden. Ich komme da an, 1 Uhr nachts, da steht meine Mutter mit einer Rose und sagt, die Mauer ist auf. Und ich so, nee, kann gar nicht sein, komme ich gerade her. Und die nein. Und das war ein totaler Schock. So. Und ich muss ja sagen, ich war dann natürlich auch sehr, also völlig aus dem Häuschen und habe versucht, alle möglichen Informationen zu bekommen, die ganze Nacht wach geblieben. Und am nächsten Tag, das hat mich natürlich trotzdem gefreut, kam trotzdem ungefähr die Hälfte meiner Freundinnen aus Berlin nach Magdeburg. Und dann war aber sofort schon so eine bedrückende Stimmung da. Also wir kamen irgendwie auch nicht mehr zurück. Die Züge, die nach Berlin fuhren, fuhren alle über Magdeburg. Das heißt, die Züge waren auch wirklich voll. Wir kamen nicht rein. Und wir haben dann die ersten Bilder gesehen, die dann auch gerade in ARD, ZDF so ausgestrahlt wurden. Und das waren so dann hysterische Ostler, die mit Bananen und Einkaufstypen über den Kurfürstendamm rannten. Mhm. Und da habe ich schon das erste Mal mich fremd geschämt. So, dass ich so dachte, das ist ja nicht, wofür die Revolution steht und warum wird es jetzt eigentlich so erzählt? Ja, also warum wird dieser Fokus darauf gelegt? Also weil das Spektrum der Ostdeutschen war ja auch schon zu dem Zeitpunkt viel, viel breiter, ne? Und andererseits hatte ich auch Verständnis natürlich dafür und sagte, wow, ich kaufe mir jetzt einfach alle Obstsorten, die ich bisher nie bekam oder so. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes, aber so wie es erzählt wurde, hat es so einen Fremdschämeneffekt in mir ausgelöst, dass ich tatsächlich Tage brauchte, ehe ich mir selber zutraute oder ehe ich selber auch wirklich dann nach West-Berlin gehen wollte.
Eine gedämpfte Euphorie.
Genau, das war dann so eine gedämpfte Euphorie. Ich wollte nicht die Bananen-Oschi sein. So. Und fuhr dann also irgendwann nach Berlin und bin dann aber eben in West-Berlin einfach ins Kino gegangen. Ich wollte also schon von Anfang an eigentlich so tun, als gehörte ich schon immer dazu. Und das war schon eine schöne Erfahrung. Auch rückwirkend muss ich sagen, dass ich eigentlich versucht habe, so diesen Alltag gleich in West-Berlin mitzuleben.
Sie sind an diesem 10. November 1989 22 Jahre alt geworden.
Genau, ja.
Sie waren schon vor dem Mauerfall im Westen auf Verwandtenbesuch. Mit welchem Westbild sind Sie denn in dieser neuen Zeit dann angekommen?
Also das war schon krass, ne? Also ich muss ja dazu sagen, ich durfte halt im September 89 in den Westen fahren. Und zwar, weil wir sehr opportunistisch gelebt haben und nicht aufgefallen waren. Also es war eigentlich auch nicht so üblich tatsächlich, dass Eltern und ein Kind zusammenfahren dürfen, weil ja da die Gefahr, dass die Leute nicht zurückkommen, viel größer ist. Und ich musste zu einem Vorgespräch zum Rektor der Humboldt-Uni und der sagte zu mir, ich erlaube es Ihnen zu fahren unter der Bedingung, schauen Sie bitte hinter den Kulissen, Sie haben ja gelernt wie. Und da kommt jetzt wieder so meine neue Armut und so Hausarbeit ins Spiel. Ich fuhr also zu meinem Onkel, der in Essen Arbeiter war, Metallarbeiter, und der so protzte, der sagte so, oh, guck mal, wir haben 50 Fernsehsender. Und der mit uns dann auf die Kö fuhr in Düsseldorf und uns, ohne uns zu fragen, Miesmuscheln bestellte für ein gigantisches Geld und die schmeckten mir überhaupt nicht, aber er zwang mich, die aufzuessen, weil das sei so, ne? Und das heißt, ich habe den Westen auf dieser so materiellen Ebene kennengelernt. Und dann bin ich mal in eine Bahnhofsbuchhandlung gegangen und da stand dann Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Und in dem Moment dachte ich, geil, das ist der Westen. Ich kann dieses Buch endlich lesen und ich kann es sogar kaufen. So. Also auch da dieses Ankommen, diese Erfahrung war sehr ambivalent. Und als ich dann zurückkam, ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, natürlich abzuhauen. Es hatte mir eine Freundin gebaut, davon wusste ich nicht, diese Möglichkeit tatsächlich auch in München zu studieren und so weiter. Aber ich habe mich dann bewusst entschieden, in die DDR zurückzugehen. Aber, und das war mein großer Vorsatz, nachdem ich dann auch die letzten Monate in der DDR gelebt habe, ich werde nicht mehr opportunistisch sein. Ich werde mein Land gegen diese SED-Diktatur verteidigen und in ein Land verwandeln wollen, in dem es sich lohnt zu leben, in dem es vielleicht auch eine Gemeinschaftlichkeit gibt, die so ein Zwischending zwischen Kommunismus und Kapitalismus bildet. Das war so eine, glaube ich, so eine Relikte aus meiner Sozialisation in der DDR.
Also der Westbesuch hat ihr revolutionäres ja. Sein beflügelt.
Sowas von, ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch von bitteren Enttäuschungen, von diesem Gefühl, viele Ostdeutscher immer weiter abgehängt zu werden. Nach dieser Anfangseuphorie hat sich das dann über Jahre aufgebaut. Ab wann haben Sie denn gedacht, wir werden hier nicht ernst genommen? Man geht über unsere Geschichte, über unsere DDR-Geschichte und unsere Leistungen einfach hinweg.
Ja, das dauerte. Also es gab zwar immer so kleine Momente, in denen ich sehr irritiert war. Gerade so auch in den frühen 90er Jahren hatte ich halt so, ich war eine der ersten gewählten Sprecherinnen vom Studierendenrat der Humboldt-Universität und es gab Streikaktionen über alle Berliner Universitäten hinweg und es gab die Möglichkeit dann, dass die Sprecherinnen sozusagen eine politische Rede halten konnten vor den Rektorinnen und Präsidenten der drei Unis. Und ich habe mich darauf 2 Wochen vorbereitet, war ganz aufgeregt, bin da hingegangen, habe mich aufs Podest in der FU gestellt, im Otto-Suhr-Institut, wollte losreden. Vor mir saß sozusagen die gesamten Universitätsleitung. Und dann haben Studierende vom OSI einfach die Trillerpfeife benutzt und haben mich am Sprechen gehindert. Und ich habe versucht zu erklären, für mich ist das neu, demokratische, freie Rede. Und die haben halt gesagt, nee, also wir reden mit dem Establishment nicht. Und das hat mich sehr enttäuscht. Das war wie so ein Crashkurs, ne? Also auch zu verstehen, also es war nicht so, warum möchtest du gerne reden und wir erklären dir jetzt, warum nicht und wir finden einen Kompromiss, sondern ich habe sehr relativ schnell immer dann auch annehmen müssen, okay, so tickt Feminismus im Westen, so tickt politische Intervention im Westen. Und da hatte ich gar keinen Raum, eigentlich meine eigenen Erfahrungen zu machen, sondern habe versucht, relativ schnell das zu kopieren, habe es aber eigentlich, glaube ich, runtergespielt, weil ich ja dadurch, dass ich eben Glück hatte und nicht kompromittiert worden war im Sinne, also ich bin ja 89 dann noch ins neue Forum eingetreten und habe Unterschriften gesammelt, bin dann auch von der Stasi gekascht worden und erpresst worden, entweder sie dürfen ihre Doktorarbeit schreiben oder wir exmatrikulieren sie. Und ihre Doktorarbeit dürfen sie schreiben, wenn sie Mitglied der Stasi werden. Und ich habe tolle Freundinnen gehabt, die mich unterstützt haben, da den Weg der Exmatrikulation zu gehen. Wenn ich in dieser kleinen Sekunde unterschrieben hätte, ne, wäre mein ganzes Leben wirklich verwirkt gewesen. Und ich habe aber auf diesem kleinen Ticket so, ach ja, ich habe ja da doch Widerstandsarbeit geleistet, sehr gut durch die 90er Jahre kommen können und habe aber trotzdem es oft ungerecht empfunden, wenn Leute einfach undifferenziert immer als SED und Stasi-Ossis abgetan wurden, weil oft ganz unterschiedliche Beweggründe ja auch dahinter standen, sich mit dem Staat zu arrangieren oder wie man sich da arrangierte. Und dieses Beschweigen von dieser sozusagen Vielfalt im Osten, das hat mich schon sehr schnell irritiert, aber wirklich schlimm wurde eigentlich für mich erst diese Erfahrung tatsächlich in den 2000er Jahren, als immer klarer wurde, niemand nimmt diesen Transformationsschock des Ostens im Westen ernst genug. Seht ihr denn nicht, wie groß die Frustration ist? Und in gesellschaftlicher Frustration liegt ja immer eine Gefahr für extreme Parteien und so. Und da bin ich dann aufmerksam geworden, dass ich dachte, nee, wir brauchen hier eigentlich einen ostdeutschen Widerspruch auch zu solchen Zuschreibungen. Und den Mut, einander gemeinsam West- und Ostgeschichten zu erzählen und zuzuhören.
Eine demokratische Gesellschaft bauen wollen Sie, Ton, Steine, Scherben, wollten keine Macht für niemanden haben. Warum haben Sie sich den Titel gewünscht?
Das ist für mich so der Revolutionssong. Also als wir tatsächlich dann auch die Revolution gestaltet haben, auch an der Humboldt-Universität, wo ich studierte, da lief Ton, Steine, Scherben rund um die Uhr und vor allem keine Macht für niemand. Das war wirklich eine Vision, die wir damals auch geteilt haben, dass jetzt nicht die, also da haben wir noch nicht gesehen, dass es sozusagen einen Anschluss der DDR gibt, sozusagen und hinter einem starken Kohl, sondern da war so, wow, jetzt können wir beide Systeme zusammenführen, das Beste aus beiden rauspicken. Wir suchen und vielleicht gibt es eine neue Verfassungsdiskussion und die eben tatsächlich auch kapitalistische Ungleichheitsverhältnisse überwinden kann und so. Und da war so für diese keine Macht für niemand natürlich wieder, da bin ich wieder nicht realpolitisch, sondern eine Utopie. Aber es war eben so ein, der Geist dieser Aufbruchs, dieser Revolutionszeit, dieser Freiheitsrevolution, die mich für immer politisiert hat. Also wenn ich das Lied irgendwo höre, muss ich auf die Tanzfläche und muss mitsingen und die Arme nach oben reißen und sagen, ja, genau, also lasst uns für eine gerechtere Welt kämpfen. Das steckt für mich in diesem Song.
Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Liebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land. Schreib die Parole an jede Wand.
Schreib die Parole an jede Wand.
Thüringen und Sachsen wählen am 1. September ihre neuen Landtage. Brandenburg folgt dann drei Wochen später, am 22. September. Drei Wahlen, die schon deswegen unter besonderer Beobachtung stehen, weil die AfD ein Umfragehoch erlebt. Die Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt, unser Gast in SWR 2 Tandem, hat vor diesen Wahlen ein Buch geschrieben, eine Intervention, wie sie es nennt. Ich bin ostdeutsch und gegen die AfD. Frau Arndt, haben aus Ihrer Perspektive diese Landtagswahlen das Potenzial, etwas Grundlegendes in Deutschland zu verändern?
Das glaube ich schon. Derzeit sieht es so aus, also in aktuellen Umfragen zufolge, dass die AfD in diesen drei Bundesländern tatsächlich die stärkste politische Kraft wird. Und dass die SPD wirklich immer mehr auch an Zuspruch an Punkten verliert. Schon jetzt können wir beobachten, dass überall da, wo die AfD mit in Parlamenten sitzt, ob das jetzt auf kommunaler Ebene ist oder auf Landtagsebene, aber auch auf Bundestagsebene, durch kleine, große, dringliche Anfragen die Bürokratie echt lahmlegt und schon große Interventionen macht. Mehr und mehr gibt es tatsächlich auch Abstimmungen, jüngst auch im Landtag in Sachsen, in denen dann AfD und CDU zusammenstimmen und politische Allianzen, realpolitische Allianzen bilden. Das macht mir Angst, denn je mehr Einfluss die AfD tatsächlich auch in bestimmten Ausschüssen oder in bestimmten Parlamenten gewinnt, umso lauter wird natürlich auch die Intervention in demokratische Grundverständnisse einer Gesellschaft, umso lauter werden wirklich rassistische, sexistische Dinge immer wieder reproduziert und in Debatten eingeführt. Und wir sehen das in Polen, in Ungarn, wie schnell auch tatsächlich rechtsextremistische Bewegungen oder populistische Parteien durch kleine Moves, etwa die Vergrößerung der Anzahl von Verfassungsrichterinnen, ganz viel Kontrolle über Gesetzgebung, über Polizeigewalt, über juristische Gewalt bekommen können. Und deswegen stehen wir da wirklich an einem ganz entscheidenden Punkt in der deutschen Geschichte und fragen, wollen wir das wirklich, dass das die stärksten Parteien in unseren Landtagen werden?
Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also ich sehe, im Moment sind es 30%, das ist die stärkste Partei. Noch haben aber demokratische Parteien genug Potenzial, gemeinsam Regierungsbündnisse zu bilden. Und ich glaube, Widerspruch, wie wir ihn jetzt auch in den Demonstrationen gesehen haben, ist gut, auch als Zeichen in die deutsche Gesellschaft, aber auch in die Welt hinein. AfD ist stark, aber wir sind viele und wir sind viel mehr, die tatsächlich dagegen sind und die AfD versuchen da auch sozusagen hinter diesen Brandmauern wieder einzukesseln und alle, möglichst viele auch wieder zurückzugewinnen für die Mitte der Gesellschaft.
Wir haben gesprochen über Ihr Aufwachsen in Ostdeutschland. Was wünschen Sie sich für Ihr Ostdeutschland?
Also ich wünsche mir für mein Ostdeutschland vor allem ein gemeinsames Deutschland, das aufhört, sozusagen Normsetzungen zu vertreten, weiß und christlich und westdeutsch sein, das ist die Norm. Und das schließt unbedingt ein, anzuerkennen, dass Deutschland ein Migrationsland ist. 20% der Bevölkerung sind nicht weiß und christlich sozialisiert. Und ich glaube, das eine geht nur mit dem anderen. Also wenn sich diese Teilung in Ost und West sozusagen heilen lässt, dann ist auch die Chance gegeben, uns insgesamt als deutsche Gesellschaft divers und zugewandt und gerechter aufzustellen und nochmal zu schauen, wie können wir eigentlich eben im 21. Jahrhundert ein Deutschland bauen, das sich auch traut, sozusagen der komplexen Aufgabe in Europa, in der Welt zu stellen und da auch wirklich Friedenspotenziale, Gerechtigkeitspotenziale, Antidiskriminierungspotenziale in die Welt zu senden.
Zu Gast in SWR 2 Tandem war die Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt. Ihr Buch »Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD« ist gerade erschienen im Beck Verlag. Vielen Dank, Frau Arndt.
Vielen Dank, Herr Willen.
Redaktion der Sendung Fabian Elsässer. Ich bin Arno Wilhelm. Schönen Abend.